Hallo, lieber Edgar, grüß dich.
Namaste. Hallo, Tiroseto. Freut mich sehr, dass wir uns wiedersehen nach langer Zeit und auch dieses Interview. Hallo, Namaste.
Ja, hallo auch liebe Zuschauer. Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich dich nach vielen Jahren mal wieder hier im Valle Grand Re interviewen kann, darf. Edgar, du warst jetzt viele Jahre nicht mehr hier auf den Kanarischen Inseln. Wie ist es, hier zu sein?
Ja, wow, wunderschön. Ich habe mich schon total darauf gefreut. Es sind schon 7 Jahre her, dass ich auf La Gomera war. Und ja, es war absolut toll, da hier wieder herzukommen. Es war schön, Menschen gleich wieder zu treffen. Fast täglich mehrere Menschen, die ich von früher kenne, denen zu begegnen. Teilweise so, als wäre gar keine Zeit vergangen. So geht es mir oft, aber da war es ganz speziell auch so. Und super schön. Super schön. Wieder auch wirklich so heimatliche Gefühle. Also wie wenn man, wenn ein Teil in einem wieder präsenter wird, der schon lange her ist.
Wie erlebst du überhaupt so den Zeitablauf? Es gibt ja spirituelle Lehrer, die sagen, es gibt keine Zeit und es gibt nur jetzt, aber andererseits muss man manchmal schon in Stunden und Minuten rechnen, wenn man einen Termin einhalten will oder so. Wie ist das für dich mit dem Erleben von Zeit?
Ja, das war unterschiedlich. Also habe ich unterschiedliche Phasen erlebt. Einerseits habe ich das in der Erfahrung selbst, ist es so, dass man ja Ewigkeit erfährt als einen einzigen Moment, aber wo alle Zeit in einem einzigen Moment geschieht. Also von Anbeginn bis zum Ende. Nicht nur das Jetzt, sondern wirklich diese Ewigkeit an sich. Und danach wird es so, und deshalb finde ich auch jetzt noch so, ein Teil von mir zumindest, also wäre alles ein einziger langer Moment. Also ich empfinde es nicht so, weiß nicht, ich tue mir schwer mit Begriffen, wie ich diese Erfahrung überhaupt nennen soll vor 25 Jahren. Egal, wenn man das Erleuchtung erwachen, ich bin mit keinem dieser Begriffe wirklich zufrieden. Auflösung, Tod, egal was. Das ist jetzt 25 Jahre her und ich empfinde es so, als würde ein Teil von mir noch immer damals, wie damals im diesem Internetcafé in Indien sitzen und das gerade erleben. Und als wäre seither kein, ich kann nicht sagen, kein einziger Moment vergangen. Oder man kann so sagen, es wäre kein Moment vergangen, sondern dieser Moment hält noch immer an. Er ist nicht vergangen. Es ist wie ein einziger Moment. Also seither ist nicht eine Aneinanderreihung an Momenten, wie es vorher war, sondern eher ein einziger Moment, der ewig andauert. Ja, so fühlt sich das für einen Teil zumindest von mir an. Und ist das alles so präsent, als wäre es gerade erst geschehen. So auch hier, wenn ich hierher komme, also, dann fühlt sich manches so, für mich so an, als wäre es erst gestern gewesen. Das ist die eine Seite. Ja, und dann gibt es natürlich verschiedene andere Zeitwahrnehmungen auch, die man haben kann, wo die Zeit plötzlich schneller vergeht oder langsamer oder stillsteht. Das kommt und geht, solche Wahrnehmungen.
Und wenn jemand sagt oder wenn du auch sagst, das war dann wie die Ewigkeit, bezieht sich das dann auf die Tiefe oder worauf bezieht sich das Ewig?
Das Ewig bezieht sich auf Unendlichkeit der Zeit. Also wirklich ohne Anfang, ohne Ende, auf Unendlichkeit. Unendlichkeit einerseits im räumlichen Sinn, wird auch so erfahren, in der Erfahrung selbst wird diese Unendlichkeit so erfahren und eben nicht nur im räumlichen Sinn, sondern auch im zeitlichen Sinn als Ewigkeit. Also ich kann zum Beispiel seither mit der Vorstellung auch wenn es vielleicht wirklich so war, das ist ja mittlerweile auch in der Physik schon umstritten, als hätte es einen Anbeginn gegeben, einen Urknall und seither existiert Zeit. Ne? Das wäre dann begrenzt, das wäre dann so vor 15 Milliarden Jahren angeblich gewesen. Und da gibt es viele Widersprüche, weil auf der anderen Seite soll das Universum 60 Milliarden Lichtjahre Durchmesser haben, was sich nicht ganz ausgeht mit den 15 Milliarden Jahren, dass es existieren soll, aber da hilft man sich dann wieder, dass diese Grenze des Universums selbst nicht gilt und lauter so Konzepte, die dann wieder als Hilfskonzepte das ergänzen sollen, wie auch immer, aber anfühlen tut es sich wie Ewigkeit, eine einzige Ewigkeit, die nie begonnen hat und nie endet. So fühlt es sich an.
Ewigkeit, also alles eins, weil es keine Grenzen da drin gibt, keine Abgrenzung und keine Grenzen.
So könnte man es sehen, ja. Keine zeitliche Grenze, keinen Beginn und kein Ende. Einfach. Natürlich könnte man sich auch vorstellen, wie in Wirklichkeit glaube ich, das ist jetzt nur Glaube, das halt damit zusammenhängt, mit einem Art pulsierenden Universum, das sich aus dem zusammenzieht. Das hat man schon in den Veden, da ist das beschrieben als der Atem Gottes, der halt ein paar Milliarden Jahre einatmet oder ein paar Milliarden Jahre ausatmet, Atma, und da sich das Universum zusammenzieht und auseinander. Und das ist schon interessant, dass das in die Veden steht, weil wie kommt das da rein? Ja, diesen Gedanken habe ich mal verfolgt. Darum gehe ich davon aus, dass in diesem dem, was wir sind, als Bewusstsein, aus meiner Sicht sind wir ja alle ein und dasselbe Bewusstsein, in Ewigkeit sozusagen. Das heißt, auch wenn es damals in einem vorigen Universum, wenn man so sagen wird, Wesen gegeben hat, die bewusst waren und Bewusstsein waren, dann waren das dieselben wiederum wie wir, ich war wiederum dasselbe Bewusstsein. Und darum denke ich, dass in diesem Feld anscheinend auch Informationsübertragung von einem Universum ins nächste möglich ist. Und das dann vielleicht vor ein paar tausend Jahren irgendwelche Inder gechannelt haben und so in die Richtung, aus einem anderen Universum, aus einer anderen Zeit regelrecht, aus einem anderen Raumzeitkontinuum, könnte man sagen. Da kommt sowas her und ja, das ist. Jetzt habe ich mich verloren in der
Dann ist quasi der Urknall, wenn man sich das vorstellen will, der Punkt, wo dann das Ausatmen wieder
genau, wo dieser Wechsel
beginnt, ist, dieser Wechsel.
Genau.
Und dieses Konzept, dass es unendlich viele Universen gibt, spiegelt sich das auch irgendwo in deinem Erleben?
Blöderweise ja. Weil in der ursprünglichen Erfahrung nicht. Da ist schon dieses eine Universum, da zielt ja auch der Begriff Uni, eins, dorthin, was alles umfasst. Und da sehe ich schon dieses, da würde ich dann das so definieren, wenn es Multiversen gibt, dann sehe ich trotzdem noch immer das eine große, würde ich alle zusammen dennoch als Universum betrachten. Nur ist es dann halt nicht 3-4-dimensional Raumzeit, sondern viel größer, ja, mit mehreren Dimensionen. Man kann sich das ja auch vorstellen, wenn man dran denkt, wenn ein Punkt zu einer Linie wird, von diesem Dimensionssprung sind wir von einem Punkt auf unendlich viele Punkte. Ja, sobald ich auf eine Linie gehe. Und wenn ich jetzt von der Linie auf die Fläche wechsle, in Zeitdimensionen, springe ich von einer Linie plötzlich gleich in unendlich viele Linien. Und genauso ist bei Fläche zu Raum, von einer Fläche in unendlich viele Flächen. Und so würde dann der Sprung auch sein von einem Raumzeitkontinuum in unendlich viele. Also das ist, sprengt dann meist den menschlichen Verstand. Man kann sich gut vielleicht vorstellen, wenn man eine Dimension halt wegnimmt und sich wirklich vorstellt, als wäre so, dann wären diese Multiversen ineinander verschachtelt, eben in unendlicher Art und Weise. Und trotzdem ist alles zusammen dieses eine Universum. Ich selber habe Erfahrungen gemacht oder mache Erfahrungen, wo das Ganze eher multiversumsartig erscheint, als würde es Parallelrealitäten geben. Also nicht nur Paralleluniversum, sondern Parallelrealitäten. Aber es könnte auch sein, ich nehme halt da etwas wahr, ja, was da wahrgenommen wird, in Wahrnehmung erscheint, auch durchlebt wird teilweise und das Konzept dazu, Konzepte sind immer austauschbar. Konzepte sind Landkarten, die zeigen auf etwas, was wirklich ist. Aber das Konzept, das kann ja auf verschiedene Arten oder von verschiedenen Orten aufs Land gezeigt werden, sozusagen. Und dann können verschiedene Konzepte das erklären. Multiversum ist nur ein Erklärungsmodell. Anderes wäre Wahrscheinlichkeiten, die sich realisieren im Quantenfeld. Ja? Und wir leben hier entweder in einer von vielen Wahrscheinlichkeiten und dass all diese anderen Wahrscheinlichkeiten sehr wohl auch manifestieren, auf anderen Ebenen, in anderen Realitäten. Oder wir sind halt, es könnte auch durchaus sein, wir sind die einzig manifeste Wahrscheinlichkeit und die anderen Wahrscheinlichkeiten existieren wie ein Traum im Quantenfeld sich überlagernd. Also das, was ich wahrnehmen könnte, auch das sein. Das heißt, traumhafte sich überlagern im Quantenfeld von Möglichkeiten, die existieren, wo sich aber dann nur eine davon manifestieren. Kann auch sein. Ich glaube persönlich aber eher, dass sich alle manifestieren. weil ich ja auch weiß, dass selbst diese Manifestation auch nur eine Traumwahrscheinlichkeit ist. Also wir leben hier etwas, was, wo das, ich sage immer gerne, wo das nicht so tut, wie es wäre, wenn es sein würde, wenn es existieren würde als Universum. Und das ist eine der Wahrscheinlichkeiten, die wir hier leben.
Was du jetzt beschrieben hast, wie spielt das in dein normales, praktisches Leben? Gar nicht.
Ich nehme diese Wahrscheinlichkeit voll und ganz so, als wäre es die einzige. Sollen wir kurz unterbrechen?
Komisch, hat normal. Das ist jetzt die Putzfrau, die schicke ich weiter.
Bitte, ja.
Soll in einem anderen Universum putzen.
Die soll in einem anderen Universum. Können wir auch filmen lassen.
Das könnte interessant sein.
Ja, genau. Soll in einem anderen. Non necessita.
So müssen wir im Staub heben.
Okay. Müssen wir stehen bleiben.
Ja, du hast
den praktischen Leben jetzt.
Ja. Du hast gesagt, nur gar nicht. Ne?
Es spielt keine Rolle, weil ich lebe dann diese Wahrscheinlichkeit voll und ganz, also zu 100%. Das hat ja damit zu tun, mit dieser, ich habe das von früher irgendwann Paramatvaita genannt, dieses vollkommene Annehmen des menschlichen Lebens, der menschlichen Gefühle, wo alles wieder voll und ganz da sein darf und wo sogar der Beobachter, der zeitlang bei mir fast 2 Jahre lang sehr im Vordergrund war, wo die Identifikation so rein im Beobachter gerutscht ist, in die Zeugen, therapeutische Traumaprozesse durchgegangen sind. Sogar der durfte dann sterben, mehr oder weniger, oder verschwinden. Und stattdessen wurde das volle Menschsein angenommen und wird auch diese Realität voll angenommen. Im Wissen, dass es nur eine von vielen Möglichkeiten ist und nur scheinbar ist, ne? Aber so ist es. Mehr hat man nicht. Das ist das, was da gelebt werden möchte. Und wirklich gelebt werden möchte. Es ist wirklich so, dass nicht wir jetzt Menschen sind, die da irgendeine spirituelle Erfahrung machen, sondern tatsächlich dieser eine Spirit, dieser eine Geist, dieser eine Bewusstsein, Gott, Göttin, egal wie man es nennen mag, dass hier diese menschliche Erfahrung machen möchte. Voll und ganz.
Du hast eben den Begriff Erleuchtung oder Erwachen schon erwähnt. Ist es eigentlich das, wo die Menschen dich am meisten nachfragen? Also das sind ja spirituell interessierte Menschen. Oder ist da Heilung wichtiger oder energetische Sachen? Was?
Ja, das hat sich mit der Zeit sehr verändert. Am Anfang, es war eher am Anfang, in den ersten Jahren wurde ich hauptsächlich über diese Erfahrung gefragt. Und vor allem, wie wir hinkommen. Das hat sich dann mit der Zeit verschoben. Es gab dann auch eine Phase, wo ich mehr als Tantra-Lehrer unterwegs war, wo mehr auch Beziehungsfragen im Vordergrund waren und tantrische Fragen im Vordergrund waren, energetische. Dann gab es eine Zeit, wo sehr viele zu mir kamen, die selber schon Erwachungserfahrungen hatten und diese mehr oder weniger integrieren wollten, also wo es um Integration gegangen ist oder auch um den nächsten Schritt halt in Richtung wieder Menschwerdung in dem Sinn, aber als Vorwärtsschritt oder als Rückwärtsschritt. Und in letzter Zeit ist es so, habe ich 2 Jahre Pause gemacht, wo ich gar nichts gemacht habe, auch keine Einzelsitzung und nichts, von Herbst 2021 bis 2023. Und jetzt, seit ich wieder zurück bin, kann man sehr viele mit Kundalini-Erfahrungen. Die Kundalini-Erfahrungen haben und damit Probleme auch haben. Also mit diesen Kundalini-Erfahrungen. Und das ist derzeit interessanterweise der Großteil der Menschen. Aber das ist im Wechsel.
Worin bestehen diese Probleme? Also, dass die Erfahrung nicht ganz gemacht wird,
genau,
oder nur bis zu einem bestimmten Punkt geht,
genau,
oder wieder gehabt werden will?
Nee, das Gott sei Dank nicht. So wieder im Sinne von das Gleiche, wie es schon einmal war, sondern eher so, dass es nicht ganz durchgegangen ist oder die Menschen dann gewisse Teile in ihnen vielleicht im Widerstand sind zu dieser Erfahrung und dadurch entsteht auch die Reibung. Ne? Wenn ich im Widerstand damit bin, mit dem, was ist, dann entsteht Reibung und das macht dann Probleme. Das heißt, es ist dann noch so ein letzter Schritt der Hingabe hin zur Kundalini, dass sie dann voll sich verwirklicht sozusagen im Körper und voll halt durchgeht. Aber da sind sehr viele dabei, die auch trotzdem schon Einheitserfahrungen auch hatten, aber wo eben die Kundalini dann noch zwickt und zwackt. So in die
Richtung. Und wie kannst du denen helfen, indem du das erklärst, also verbal, oder musst du irgendwie energetisch dann was machen, oder reicht die Präsenz von dir, oder?
Nee, leider nicht. Ich würde am liebsten mit dem Finger schnippen und ich kann natürlich, das kommt auch aufs Individuum dann an, ich kann natürlich bei manchen hilft es wirklich zu sagen, diese Hingabe zu verstärken, sich wirklich restlos und komplett hinzugeben, zu erkennen, dass alles hingegeben werden muss, wirklich absolut alles, also jede Vorstellung, wie das Leben sein sollte oder wie es muss hingegeben werden, weil die Kundalini möchte übernehmen, das Steuer übernehmen, hat es eigentlich eh schon, es ist ja nur der Widerstand dagegen. Da ist einmal diese quasi Erwachensbotschaft wichtig, sich hinzugeben dem Göttlichen an sich, wie es halt ist, um das ganze Leben hinzugeben. Und auf der anderen Seite habe ich dann schon erkannt, dass die Energie selbst, also dass das Sinnvollste, was ich machen kann, mich auch energetisch zur Verfügung zu stellen. Darum gebe ich ja seit einigen Monaten jetzt nicht nur Satsang, sondern auch Shaktipat, wo durch Energieresonanz halt ein etwas geschehen kann, was auch immer das dann ist. Das können sein Blockaden, die sich öffnen, das können sein Chakra-Erweckungen, das kann sein emotionale Prozesse, die als nächster Schritt anstehen. Also direkt zu helfen, da in den nächsten Schritt zu kommen.
Und dieser Widerstand, kann man sich den vorstellen? Ist das dann eine Identifikation mit dem Ego, also Ego mit der Idee,
ja,
jemand zu sein, der das erlebt oder der das vielleicht sogar macht, oder?
Ja, das würde nicht so viel stören, wenn es wirklich in diesen Zeugen zurückrutscht, der einfach dann genießt oder beobachtet, was eben geschieht und einfach nur zusieht und dazu atmet und im Spüren bleibt. Also die Identifikation selbst ist kein Problem, es ist nur die Frage, mit was die Identifikation geschieht. Das Problem ist, die Kontrolle zu behalten. Das ist das Problem. Die Kontrolle komplett aufzugeben.
Aber wer ist es dann da, der die Kontrolle behalten kann oder aufgeben kann?
Mehr oder weniger der Verstand.
Okay. Ein Kollege von dir, der hat, ein bekannter und erfolgreicher Kollege, der viele Leute anzieht, hat ein Buch über Erleuchtung geschrieben jetzt, in dem Sinne, dass es für jeden möglich ist. Wie stehst du zu der Aussage, Erleuchtung ist für jeden möglich?
Es kommt darauf an, aus welchem Blickwinkel man das betrachtet. Möglich ist ja natürlich für jeden, theoretisch, ja, weil es keine Bedingungen hat. Erleuchtung hat absolut keine Bedingungen. Das heißt, es gibt nichts, was verhindern würde, das zu erfahren, weil es letztlich sogar diese Erfahrung selbst ist, das zu erfahren, was man wirklich ist. Und das ist ja jeder. Ich sage immer gern, man braucht es auch gar nicht. Aus meiner Sicht braucht keine Erleuchtung erfahren, weil wir in gewisser Ebene schon sind, nämlich die Essenz, das, was wir wirklich sind, das ändert sich nicht. Da ändert sich nichts. Das wird nicht erleuchtet. Das ist es schon. Das Problem ist eher, dass Filter, Hypnose, also quasi die Hypnose der Realität, dieses Identifiziertsein, Glaubenssätze etc. Es steht vieles im Weg, zu erkennen, das schon zu sein. Aber es ändert nichts an der Essenz, dass man es trotzdem schon ist, auch wenn man es nicht weiß, auch wenn man diese Erfahrung nicht gemacht hat, es nicht weiß, dass man das ist, ist man es schon. Also an dem ändert sich nichts. Dadurch sehe ich nicht einmal so die Notwendigkeit, dass jetzt jeder das erfahren muss, das zu sein, weil er ist es schon. Er sieht es, ist es schon. In jedem Augenblick. Und es gilt wirklich für jeden Menschen. Und in dem Sinn ist es natürlich für jeden Menschen möglich, könnte es passieren, dass es jederzeit passieren könnte, dass all diese Filter wegfallen, all diese Identifikationen wegfallen, all diese Irrtümer über das, was ich bin, wegfällt und am Ende das, was übrig bleibt, ist das klare Licht. Es ist einfach diese Energie, Bewusstsein, fertig. Das ist das, was übrig bleibt. Und das ist bei jedem dasselbe. Das ist jetzt schon da. Also ist einerseits natürlich, könnte man sagen, aus der Sicht, es ist möglich, es zu erkennen. Man ist es ja schon. Aber, das ist jetzt die andere Seite der Medaille, also es war jetzt die gute Nachricht, und die andere Seite der Medaille ist, dass aber nicht bei jedem geschieht. Und ich halte eine Aussage, dass es irgendeine Technik gäbe, die hundertprozentig funktionieren würde, würde es die geben, dann hätte man die in tausenden Jahren schon längst entdeckt, und es ist sicher nicht so, bin ich hundertprozentig überzeugt, dass es, es hat schon hunderte Male in der Vergangenheit und auch in der Jetztzeit Lehrer gegeben, die halt gesagt haben, ich habe die Methode, wo jeder erwacht, aber funktioniert hat es dann entweder trotzdem nicht oder die Erfahrung, die dann gemacht wurde, war nicht wirklich dieses spirituelle, diese tiefe Erfahrung, dieses spirituelle Erwachen auf tiefster Ebene, Erleuchtung an sich, wo der Körper mitgenommen wird, sondern dann meist nur irgendwelche Zustände, und da gibt es viele, die durch Meditation, durch Techniken erreicht werden könnten, Bewusstseinszustände des reinen Gewahrseins, von mir ist sogar der Gedankenstille, es gibt viele des Beobachters, es gibt viele Zustände, in die wir fallen können, Bewusstseinszustände, veränderte, die kann man mit Drogen erreichen, die kann man mit Techniken erreichen, die kann man auch zufällig erreichen, wie auch immer, oder durch Anweisungen des Lehrers, aber die sind letztendlich nur Teile davon. Im besten Fall ein kleines Satoris vielleicht, aber es ist nicht das. Ja, dieses endgültige, absolute ist wirklich eine komplett andere Nummer. Und die geschieht durch Gottes Gnade und sonst gar nicht. Und dafür gibt es keine Bedingungen. Die kann jederzeit jedem geschehen, aber die kann man nicht machen und das kann man nicht garantieren. Und wenn es ja garantiert, dann bin ich überzeugt, dass der oder diejenige das auch glaubt, dass dieser Zustand dann das ist, aber das ist eben nur ein Zustand. Und in Wirklichkeit gibt es keinen Zustand, der das ist, sondern jeder Zustand ist in Wirklichkeit das. Selbst der normale menschliche Zustand ist genau das. Das heißt, das, was wirklich ist, ist noch vor allen Zuständen, die man erfahren kann. Und das ist aber, das ist was eher eben etwas extrem Tiefes, was alles beinhaltet, was wirklich beinhaltet, so wie wir am Anfang gesagt haben, das Erfahren von Unendlichkeit, nicht nur vom Hier und Jetzt Dasein oder dem, vom Präsenz oder sonst was, sondern das Erfahren von Unendlichkeit, von Ewigkeit, das, die Erfahrung, das ganze Universum zu sein, alle Universen zu sein, alles zu sein, was jemals existiert hat, alles zu sein, was jemals existieren wird, jedes Wesen, das jemals gelebt hat, zu sein. Das ist keine persönliche Erfahrung, die da irgendwo geschieht. Das ist jenseits davon. Und, ja.
Dieser Lehrer macht eine Aussage, ja, die kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Wir sehen, was du dazu sagst. Nämlich, dass Erwachen immer mit einem Fallen zu tun hat. Also mit einem subjektiven Erleben von Sinken, Fallen. Und witzigerweise ist es auch so, dass die Leute, die zu ihm kommen, das auch eben sehr oft erleben, also Dutzende. Aber kann man sowas so generalisieren?
Ja gut, wie eine Self-Fulfilling Prophecy kann ich mir das schon vorstellen. Wenn man das vorgibt, wie die Erfahrung sein soll, dass dann die Schüler auch genau diese Erfahrung so haben. Das ist ja generell so. Auch in der Erwachenserfahrung ist so, dass der Weg dorthin schon mit dem Weg zu tun hat, den man gewählt hat und sich dann auch so erfüllt. Aber das ist die Erfüllung, meist die Erfüllung, die, sage ich einmal so ein gefürchtetes Wort, das Ego, aber das ist nicht negativ gemeint, aber halt dieser Teil auch braucht, um loslassen zu können. Dass das einmal erfüllt ist, als könnte man es abhacken. Also, ne, das hat man gelernt, das muss so und so und so ausschauen. Und jetzt braucht man diese Erfahrung, das Ego sucht diese Erfahrung, die möchte das für sich haben, möchte das für sich erfahren und wird es dann auch im besten Fall genauso erfahren. Und dann ist das wenigstens abgehakt. Und von dort kann es im besten Sinn dann weitergehen oder man bleibt dann dort hängen. Aber selbst, ich würde nicht einmal sagen, das ist so negativ, dass das dann ein Hängen bleiben wäre, sondern auch das ist ja total okay, ob ich jetzt ein normal menschliches Leben lebe und Tennis spielen gehe, Karriere mache, Familie gründe etc. oder dann in so einer Erfahrung drinnen bleibe und das dann für ein paar Jahre meine Realität wird, das ist ja auch ein gültiger Seinszustand in dem Sinn. Aber es ist nicht dieses, wie gesagt, dann ist es eine Erfahrung von Fallen, Fallen, Fallen. Und da kommt man sicher irgendwo an. Aber es ist halt auch, das ist dann, man könnte sagen, es ist halt auch wer da, der dann fällt, fällt, fällt und auch irgendwo ankommt. Und in dem verbleibt Und es bleibt dann eine sehr subjektive, individuelle Erfahrung. Es ist dann ein Erwachen, wo man sagen kann, ja, was dann der Organismus meint, ich bin erwacht, ein erwachter Organismus, das gibt's. Das gibt's ja auch im Yoga, das gibt's im Tantra, dass Zustände wechseln, die ganze Welt stellt sich auf den Kopf, man erfährt plötzlich ein Herzerwachen, man erfährt die reine Liebe, die Realität stellt sich komplett am Kopf, plötzlich merke ich, ich bin eins über das Herz. Und das ist dann ein Erwachen des Herzens, genauso gibt es ein Erwachen des Willens, dieser reine Wille, der erwacht, oder die Lust, die erwacht am Leben, wie man beim Tantra oft erlebt. Das sind alles, oder der Ausdruck erwacht. Also es gibt da, man könnte es jetzt einerseits das alte Konzept der Chakra nehmen, wo es einzelne Erwachungszustände gibt, wo ein Chakra mehr oder weniger erwacht und man glaubt dann, das ist es schon. Oder auch das dritte Auge erwacht, plötzlich sieht man die Realität anders und plötzlich hat man Gedankenstille und nimmt auch das Nichts wahr. Auch das Nichts ist jetzt in der Tantra oder yogischen Lehre nicht im siebten, sondern da, das ist mit dem sechsten verbunden, mit dem dritten Auge, wo Shiva sein Auge sozusagen öffnet. Oder man kann hernehmen, das gefällt mir mittlerweile fast noch besser, oder es ist moderner und perfekter, noch ausgereifter als die Chakra-Methode ist das, die von Ken Wilber zum Beispiel, die integrale Lehre mit dem Aufstieg fällt mir der Begriff nicht ein, also diese Spirale, die da hochgeht, ne, die ebenfalls dann verschieden, da sind meist Farben zugeordnet, ne, blau, rot oder rot kommt vor blau, jedenfalls die dann, wo die Menschen, mir gefällt natürlich nicht, wenn Menschen eingeteilt sind und dann so alles pauschaliert wird, aber trotzdem zeigt es die Evolution, wie sie geschehen kann. Und auch dabei, Ken Wilber ist genauso, Spiraldynamik zeigt sich, wenn man von einer Stufe zur nächsten springt, ist das ein komplettes Erwachen, stellt sich alles auf den Kopf und man glaubt dann wieder am Endpunkt zu sein. Jeder erreicht es solche Punkt, ist wie ein Endpunkt und fühlt sich für das Individuum an, wow, jetzt hat sie alles am Kopf gestellt und jetzt habe ich es geschafft und es ist ein neues Leben. Und in dem kann man gerne ein ganzes Leben lang verbleiben, wenn es so sein soll. Aber trotzdem, die Spirale geht weiter und weiter und weiter. Und das endet auf individueller Ebene, endet das sowieso nie. Also da gibt's auch, haben wir alle immer berichtet, eben ich nenne es Paramadvaita, Osho hat von Beyond Enlightenment gesprochen, was nichts anderes ist als eine Art Erwachen aus der Erleuchtung, wenn man so will, und auch dieses menschliche voll annehmen. Aurobindo hat davon gesprochen, wo das Heilige herabsinkt, ne? Das hat er seine eigene Methode gehabt, was ein sehr integraler Lehrer war. Also das Individuelle geht immer weiter und weiter und weiter. Das ist auch Teil dieser Unendlichkeit. Aber der, die das, was all das erfährt, ist immer dasselbe, dieselbe Essenz. Und das ist halt der Weg.
Also beim Sinken kommt es auch darauf an, dass der sinkt oder sinken könnte oder die wegfällt.
Ja, es würde dann kein Sinken mehr geben. Dieses Sinken ist eine Wahrnehmung, ne? Deine Wahrnehmung und deine Erfahrung, das kann schon sehr wertvoll sein, das kann ich schon nachvollziehen. Und man sinkt, kommt dann bei sich selbst an und es geht natürlich übers Fühlen, da reinzukommen und ganz tief bei sich anzukommen. Ich würde sagen, man kann es mit einer Art Selbsterkenntnis dann schon gleichsetzen, wo man sich selbst erkennt, aber auf sehr individueller Ebene. Also nicht so ganzheitlich, nicht als der ganze Kosmos, sondern einfach dann einmal bei sich selbst angekommen zu sein. So, wie wir das interpretieren und von da weg ein authentisches Leben zu führen. Das wäre so der Sinn und Zweck, was also gut und schön ist. Aber nicht das ist, was wirklich diese komplette Erfahrung ist.
Es gibt auch Menschen, die sprechen davon, dass sich energetisch für die ganze Menschheit was ändert. Zum Beispiel, dass die Erde energetischer wird, irgendwie die Energie steigert. Und wie siehst du das?
Überhaupt, generell jetzt. Nicht durch die Erfahrung, sondern unabhängig davon, das, was geschieht. Ja, diese Evolution schreitet ja voran. Das gilt für alles auch. Nicht nur für die Menschheit an sich, das ist der ganze Kosmos, der evoluiert. Und ich sage ja immer gerne, man kann ja immer sagen, wenn das, was wirklich erwacht, ist ja immer wieder das Universum selbst. Das wiedererwacht und im nächsten Organismus und im nächsten, aber es ist nicht der Organismus in dem Sinn, der erwacht, sondern das Universum erwacht immer wieder zu sich selbst. Und da gehört alles dazu. Da gehört eben auch die ganze Realität dazu, alles, was da ist. Und das evolviert mit, auch die Tiere. Ja, kann man schon erkennen, wie sehr die, aus meiner Sicht, geht es jetzt auch mittlerweile rasend. Braucht man sich nur so ein paar Videos anschauen, die auf Instagram oder so sind, wo Tiere so extrem tolle Sachen machen, was nur vor Jahrzehnten so nicht vorstellbar war. Also da hat sich auch im Bewusstsein der Tiere schon viel getan. Und für mich ist auch die Erde selbst eine Art, nicht nur Energiekörper, die Sonne sowieso, sondern auch eine Art Bewusstsein. Ja, es gibt so wie so Subbewusstsein. Ne? Es ist zwar ident in sich, also dein Bewusstsein, mein Bewusstsein, das Bewusstsein von jedem Zuseher ist völlig ident mit Gottes Bewusstsein, mit dem einen Bewusstsein, aber ist auch gleichzeitig so ein Subbewusstsein. Und das sieht man schon, wie das sich bei den Tieren entwickelt, aber eben auch der Planet selbst, das hat. Das ist die eine Seite, und dass sie viel tut, das tut sie vor allem in der menschlichen Entwicklung auf dem Planeten gerade, aber zwar nicht im positiven Sinn, scheinbar, aber es triggert den positiven Sinn. Also all diese Krisen, die da jetzt da sind, es triggert ja bei den Menschen, dorthin zu schauen, was ist wirklich, und den Blick auf die Essenz zu richten und nicht auf das Äußere.
Und wie sich das dann auf den Einzelnen auswirkt, ist dann für jeden anders. Ne?
Das ist anders. Ne? Die einen kommen in Panik. Für andere ist, in Panik kann man schnell kommen, bei den Zuständen. Aber es ist auch ein Aufruf. Es ist ein Aufruf, Umkehr zu machen, bei sich selbst zu schauen, die Welt sein zu lassen, ja, weil man, und zu schauen, wo findet man den Frieden wirklich. Und der ist immer bei sich selbst. Und von dort geht es dann ins Allumfassende. Also ein Weckruf, quasi.
Also ich konnte mir lange nichts darunter vorstellen, unter dem Ausdruck, die Erde erhöht die Schwingung oder so, und wie wirkt sich das aus? Aber ich erlebe jetzt gerade die letzten Monate für mich selber, dass ich anfange, Gefühle zu fühlen, überhaupt erst bewusst wahrzunehmen, die ich mein Leben lang unterdrückt habe. Mhm. Und dass das nicht angenehm ist zeitweise, dass es aber insgesamt doch befreiend ist und sich als Fortschritt.
Richtig, ja.
Anfühlt. Und ich habe da auch eben dran gedacht, wie du den Begriff Filter erwähnt hast, Filter, der da vor sein kann oder der es erschweren kann, zu erwachen, dass dieses Fühlen von noch nicht gefühlten Gefühlen ist auch so ein Filter, ja?
Beziehungsweise, das ist, wo ein Filter wegfällt.
Das ist dann der Prozess, ja, genau. Wo der sich lockert oder durchsichtiger wird.
Richtig.
Oder in Bewegung kommt.
Ja. Ja. Ja, genau.
Aber da habe ich auch eine Frage zum Gefühle führen. Da gibt es Lehrer, die empfehlen, ja, geh ganz in das Gefühl rein, sei das und mit voll. Und da gibt es andere, nee, lass die Gefühle einfach so wie deine Kinder, die gib ihnen Freiraum ab und lass sie geschehen, aber irgendwie quasi ist ja dann noch eine Distanz, wenn ich die Gefühle wie meine Kinder sehe. Mhm. Wie würdest du da das ausdrücken?
Also ich bin eher wie der erste Typ. Also voll in die Gefühle reinzugehen und das voll zu durchfühlen, weil das sind ja Traumen, die in uns stecken, die sich auflösen mögen. Und das ist immer... Ich verstehe auch die zweite Sicht, das sind halt so zwei konträre, scheinbar sich widersprechende Bewegungen. Und je nachdem, wo ein Mensch steht, kann es für ihn sinnvoll sein, in das eine zu gehen oder in das andere. Meist der immer in dem einen war, für den es wichtig, die Botschaft zu hören, der also in seinen Gefühlen sich vollkommen verloren hat, meinetwegen, die Botschaft zu hören, nee, du bist nicht deine Gefühle, sondern ja, nehme sie wahr, lass sie da sein, aber ihn hinzuführen für das, was er wirklich ist, als Bewusstsein. Und für einen anderen Typen, der immer sehr distanziert war mit Gefühlen, kann es wichtig sein, da jetzt einmal hinzufühlen. Und für die meisten Menschen ist aus meiner Sicht das Zweite eigentlich wo's das Echtere, weil es wirklich darum geht, das alles zu erlösen. Und da brauche ich dann nicht einmal eine Erwachungserfahrung oder sonst was danach, sondern das Leben lebt sich dann viel einfacher und besser und reicher und fülliger, wenn diese Gefühle gefüllt wurden, weil dann eben ein wahres, echtes und fülliges Leben auf einen wartet. Allein schon auf der Gefühlsebene. Und das reicht aus. Das ist eigentlich viel, aus meiner Sicht noch viel wertvoller als irgendeine Erwartungserfahrung, wo ich wahrnehme, okay, wer bin ich wirklich? Viele Erwartungserfahrungen, muss ich jetzt sagen, sind halt leider nur sehr geistige Erfahrungen, also, wo der Körper nicht mitgenommen wurde. Weil eben so eine Distanz zu den Gefühlen geschehen ist. Und man sich so deidentifiziert hat von den Gefühlen und so dieses, okay, ich beobachte nur oder nicht einmal und lasse einfach da sein. Das wird für viele zur Verdrängung. Also ich bin sicher, dass Lehrer, die das sagen, das ganz anders meinen, als es dann die, die es hören, oder der Verstand derer, die es hören, was die daraus machen, die machen dann meist eine Art Verdrängung daraus, gehen dann in so einen rein geistigen Zustand, wo alles okay ist. Ja, es ist ja immer alles okay, auch wenn es schmerzt, auch wenn das ist, alles okay. Aber es bringt einen nicht wirklich weiter oder es bringt einen nicht so tief, dass wirklich das Leben so reich wird, wie es sein könnte. Sondern man verbleibt in so einer gewissen Distanz.
Wie ist es bei dir mit Gefühlen, wenn die so, die tauchen ja bestimmt auch auf. Bist du dann ganz diese Gefühle oder wie soll man das beschreiben? Oder sind es eher so wie Wolken, die vorbeiziehen? Oder?
Nee, also da hat es auch verschiedene Phasen gegeben. In den ersten 2 Jahren nach dieser Erfahrung, also vor mehr als 20 Jahren, war es so, dass ich ja voll in den Zeugen gerutscht bin. Ja, also da hätte ich dann, da wäre ich dann dieser Typ 2 Jahre gewesen, der sagt, nee, bezeuge einfach alles und so. Und das war damals auch wichtig. Das heißt, ich habe 2 Jahre, fast rund um die Uhr, 24 Stunden, aus dem Zeugenbewusstsein her wahrgenommen, was in diesem Körper geschieht. Also habe ich mit diesem Körper mehr oder weniger konfrontiert, mit den Gefühlen, die da auftauchen. Gedanken auch. Gedanken war aber einfach, weil es war vorwiegend Gedankenstille und wenn ein Gedanke aufgetaucht ist, der vielleicht gesagt werden wollte, also noch sprechen geschehen wäre, wurde das mehr oder weniger von diesem Zeugen abgefangen. Und erkannt, wo das herkommt, sozusagen. Also Gedanken war die einfache Übung. Und das andere war eben das Bezeugen aller Gefühle. Und da wurde alles ganz tief durchfühlt. Also wenn sobald irgendetwas da geschehen ist im Leben, im Außen, wo dieser Körper mit der Welt konfrontiert wurde, habe ich als Zeugenbewusstsein quasi mich mit dem Körper konfrontiert, mit seinen Gefühlen. Und habe geatmet, habe gespürt. Und manchmal war es nur so eine Welle, aber sehr oft war es dann am Ende auch durch. Das heißt, ein Gefühl wurde total gefühlt und ist dann regelrecht verschwunden. Wurde sozusagen komplett integriert. Auf eine Art, man könnte sagen, fast magische Art und Weise sind dann die Situationen im Außen, die zu diesen Gefühlen geführt haben, nicht mehr entstanden, weil es erledigt war, weil das Thema erledigt war. Es war also kein Störgefühl mehr oder sonst irgendwas da, aber auch Freude, alles wurde mehr oder weniger voll integriert. Es war so ein sehr freudvoller Zustand, die Freude war immer überall dem drüber. Und wenn sich die Gefühle aufgelöst haben oder diese Knoten oder diese Blockaden oder diese Traumen, wenn sie es aufgelöst hat, also immer am Ende auch so ein Rausch von Glückseligkeit dabei. Also jedes Gefühl, auch wenn es vorher Wut, Traurigkeit, Angst, sonst was war, endete in Glückseligkeit in der Auflösung. Vielleicht kamen manchmal Bilder hoch, wo man dann wusste, wie das entstanden ist, aber das war Nebensache, die waren gar nicht mehr interessant dann. Das war dann nur die Aufgabe für den Verstand, das zu verstehen, warum und wieso, was war da. Und das war so 2 Jahre der Prozess. Das war permanentes Fühlen, 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 Fühlen und fast nicht in Interaktion damit gehen. Also nicht in einen Reflex gehen nach außen, sondern nur fühlen und bezeugen und verarbeiten und integrieren. Und als das geschah, als das fertig war, es war dann so ein Moment, 2 Jahre später, wo es sich so anfühlte, weil nichts mehr da war. Es war alles Friede und als wäre das fertig. Und da war dann dieser Moment, es war dann wieder so eine Todeserfahrung, wo ich dann daraus eben dieses erkannt habe mit Paramatvaita, oder man kann es nennen, Sahaja Samadhi, dieser gleichzeitige Zustand des Menschseins und auch quasi allumfassenden Bewusstseins, oder eben ganz stark erinnert hat es mich an das Konzept von Bodhisattva-Tum, nämlich das Leid der Menschen anzunehmen sozusagen und aus Mitgefühl dann zu handeln, weil vorher konnte ich das alles gar nicht so ernst nehmen, das war alles Gott, der mir vorspielt, der leidet wäre, aber war ja alles Gott und war alles, hat man nicht ernst genommen, ich nicht ernst genommen. Da war dann dieser starke Sog zurück ins Menschliche. Und das war ganz, da ist einhergegangen in Todeserfahrung von diesem Zeugenbewusstsein, das ist auch dann noch gestorben. Dort, wo sich der Identifikator, also der, der sich identifiziert, irgendwie, habe ich nachher das Gefühl gehabt, hingeflüchtet hat. Oder da war er ja auch wertvoll, 2 Jahre lang als Zeuge, um diesen ganzen therapeutischen Prozess für diesen Organismus durchzugehen. Der ist dann auch gestorben. Und ab da war dieses komplette Zurückgehen ins Menschsein. Dieses komplette Zurückgehen ins Menschsein, alles wieder anzunehmen. Das heißt, alles, was da integriert war, war dann plötzlich wie als wäre es ein anderes Leben gewesen. Und auch das Bezeugen hat geendet. Weil beim Zeugen ist ja immer eines, egal wie groß er ist, es ist ja Distanz da zum Gefühl, ist ja auch wichtig. Sonst kann ich ja nicht bezeugen. Ich muss ja eine gewisse Distanz machen, okay, ich fühle jetzt dieses Gefühl und bezeuge es. Als dieser Zeuge gestorben ist, ist dann wirklich eine vollkommene, ja, man könnte fast sagen, Wiederauferstehung des Menschlichen geschehen, wo jedes Gefühl so komplett und so voll angenommen und gefühlt wird, regelrecht ein Sein damit geschieht, das heißt, ich bin dann wieder die Gefühle, ich bin dann wieder, egal, die Wut, die Angst, die Traurigkeit, ich bin es aber so voll und ganz, zu 100%, wie es selbst vorher im normalen, wo kann man Mensch sein, gar nicht möglich war, weil ein kleiner Beobachter ist auch im Unterbewusstsein immer da, eine kleine Distanz, also selbst wenn man nicht irgendwie in der Zeugenbewusstseinstraining macht, ist trotzdem bei jedem Menschen eine kleine Distanz da zu dem Gefühl, zu dem, was geschieht. Und diese Distanz war dann komplett weg. Also so 100% weg. Das heißt, dann war dann wirklich dieses 100%ige Annehmen des Menschseins, egal was gerade geschieht. Und so ist es eigentlich noch immer. Und das ist aber ein extremer Vorfall, wird leider, manche haben vielleicht da Angst vor einem Rückfall, ne? Jetzt bin ich endlich deidentifiziert und mir geht's ja gut und auf einmal soll ich wieder Mensch sein, aber es ist in Wirklichkeit ein kompletter Vorfall. Ab da wird es erst so richtig magisch, das Leben. Da geschehen dann erst so richtig die Wunder. Vorher ist man eher in so einem mystischen Zustand, eben so dieser Zustand des Erleuchteten, ja, das ist wie Erwachen aus der Erleuchtung, aber es geht extrem vorwärts. Einmal sieht man die ganzen Wunder und Mirakel und alles, wie während sie geschehen. Jedes Gefühl wird viel intensiver gespürt, geht auch viel schneller vorüber. Ist nur ein kurzer Ausdruck, was vorher wochenlang dauert, ist dann ein paar Stunden oder Minuten vielleicht. Aber es wird alles in einer absoluten Totalität erlebt. Also in einer extremen Totalität dieses Menschseins. Mit allem, was dazugehört. Und mit wirklich viel, viel größer als vorher. Also, als man sich überhaupt vorstellen kann.
Weil dieses Menschsein ist dann 100% ohne Identifikation.
Das würde ich gar nicht so sagen, sogar Identifikation ist dann zu 100%. Aber zu viel mehr als es ist, die Identifikation mit dem absoluten Jetzt, was jetzt geschieht. Aber diese Identifikation wird nicht festgehalten. Die ist fluid. Man ist immer vollkommen identifiziert mit allem, was jetzt geschieht, aber hält es nicht fest in dem Sinn.
Und es darf durchfließen.
Es ist einfach. So wie es ist.
Und geht dann der Fokus verloren, der eigene Fokus? Weil ich meine, weil der Körper hat ja Begrenzungen. Ich kann eine bestimmte Weite hören, bestimmte weit sehen, also hören, eben wie laut es ist, das gibt so quasi so ein Gefühl von, also der Fokus ist irgendwie hier, weil meine Wahrnehmungen gehen von hier aus. Fällt das weg, ist alles gleichwertig wahrgenommen?
Also für mich ist Fokus, ich weiß nicht, wie es früher war, das, worauf ich ihn richte.
Nicht also, mehr, wo die Wahrnehmung herkommt.
Ja, da ist, ich sehe keinen Punkt mehr, wo die Wahrnehmung herkommt. Ich könnte mich zum Beispiel selbst nicht definieren. Ich könnte weder sagen, oder er ist bei mir mehr sowohl als auch, ich bin oder ich bin nicht. Solche Dinge, das, also, Art Selbstbeschreibung und oder Wahrnehmung darüber, was nehme ich jetzt wahr, oder Unterscheidung darin, das existiert dann immer, dass da irgendein Gedanke oder irgendwas auftaucht, der da. Also ich könnte jetzt mit dem Wort Fokus in der Hinsicht gar nichts anfangen.
Ja, mir hat das schon mal einer so erklärt, dass ja, es wird vom Körper aus wahrgenommen, aber der Körper wird nicht mehr als der Punkt wahrgenommen, wo die Wahrnehmung von ausgeht, sondern es wird überhaupt kein Punkt mehr wahrgenommen, wo die Wahrnehmung von ausgeht, genau. Sondern einfach, es wird alles als alles wahrgenommen. Genau. Nur eben, dass da ist eben auch der Körper dann mit drin.
Genau so ist.
Das heißt aber nicht, dass die Fürsorge für den Körper, für den eigenen Körper, eigenen in Anführungsstrichen, dass die verloren geht, sondern die ist trotzdem da, auch wenn...
Sie könnte verloren gehen. Sie könnte schon verloren gehen. Also es ist sogar so, dass man das wieder lernen muss. Ein bisschen. So, ich hatte ja da vor 10 Jahren, wo die Diabetes aufgetaucht ist, die mein Vater schon hatte und Bruder auch, da habe ich dann gemerkt, okay, ich habe ein bisschen zu lang und zu viel, obwohl, wie gesagt, mein Vater war es eher trotzdem, aber Osho hatte ja Diabetes, Papaji auch, also anscheinend hat es damit zu tun, weil man ja träge wird, weil man ja nur mehr, es gibt ja keine Notwendigkeit mehr für irgendetwas und dann fängt man doch wieder an. Da war das dann schon so bei mir, dass ich gemerkt habe, okay, ja, Medikamente mag ich ja gar nicht, generell nicht. Also was gibt es jetzt sonst für Möglichkeiten, ne? Sonst sich wieder um den Körper zu kümmern. Aber Tendenz ist gerade mit Erwachen, es gibt so eine Trägheit, die dann entsteht, diese Tendenz, die ist schon da, die in diese Richtung geht. Weil Konditionierungen sind etwas, da gehört alles dazu, also Körperpflege ist ja auch eine Konditionierung letztlich. Und das muss man wieder, das kann man antrainieren und abtrainieren. Ne? Und das ist nichts, was essentiell ist, sondern ist dann wirklich etwas, was man sich dann wieder bewusst antrainiert, wenn es mal verloren geht. Ja, und dann sehr bewusst macht. Und dann nach der zweiten oder dritten Wiederholung ist es wieder automatisch. Dann macht man es wieder. Aber es könnte jederzeit verloren gehen. Und es könnte jederzeit passieren, dass man irgendwo sitzen bleibt und nicht mehr aufsteht. Könnte ja auch passieren. Passiert halt nicht, Gott sei Dank. Aber könnte auch passieren.
Über die Zukunft.
Nee, kann man nicht.
Ich habe noch ein anderes Thema, was mich interessiert. Ich weiß nicht, die Reisen, die du gemacht hast, seitdem du von den Kanaren weg bist, sind die denn irgendwie noch präsent? Also kannst du darüber noch was sagen? Also mich würde zum Beispiel interessieren, du warst ja auch in vielen verschiedenen asiatischen Ländern. Und für mich kommt jetzt in der letzten Zeit immer mehr in Fokus, dass es vielleicht auch eine Möglichkeit wäre, wieder zu reisen, um ganz woanders hinzugehen oder so. Kannst du was dazu sagen? Gab es da ein Land, wo du zum Beispiel die Menschen als besonders freundlich und offen erlebt hast oder bewusst, oder wo es einfach am schönsten war, als Fremder zu sein? Oder,
ja, schon. Also ich kann mir so Erinnerungen schon extrem gut herholen, wie fast für einen Film. Und so Bali kommt da ganz an erster Stelle, da war ich 9 Monate. Und das wäre so, das ist leider das, was am weitesten weg ist. Also Bali würde ich an erster Stelle da nennen. Thailand auch, was die Freundlichkeit der Menschen betrifft, ist schon erwähnenswert, auch wenn Thailand natürlich viele positive, aber auch negative Seiten hat. Ja, mir hat es auch extrem gut gefallen, wenn man Zeit lang in Städten, jetzt im Moment ist für mich wieder schöner, nicht in einer Stadt zu sein, aber Kuala Lumpur und Singapur haben wir beide, waren 2 Städte, die mich sehr beeindruckt haben, wie sie so sind. Auch Singapur als Modellstadt, letztlich wirklich als Modellstadt, als Vorbild für viele Städte gelten kann. Also das sind so Orte, die so ad hoc kommen, wo er wieder hin wird, nicht, wenn ich selber reise. Kann es sein, dass irgendwann wieder geschieht, Bali oder Thailand, sowieso, weil letztes Jahr.
Und erlebst du das so, dass in diesen Ländern einfach allgemein das, also jetzt objektiv gesehen, einfach am günstigsten oder am schönsten ist, oder ist es hauptsächlich eine Resonanzsache, wozu man am meisten Resonanz hat?
Ja, ich glaube schon, dass es Resonanz auch ist, wie man selber halt drauf ist oder wie gerade, was der Organismus braucht etc. Ist ja so ähnlich wie bei Gomera auch. Man kann nach Gomera kommen, es kommen Menschen, also die kommen ja meist gar nicht bis Gomera, die da dann landen würden und die sagen, da ist ja nichts, was mache ich da? Ne? Und für die anderen ist gerade das der Reiz, dass man sich da vollkommen fallen lassen kann und die Natur ist und einfach nur ist und sich entspannt. Und so ist es mit diesen Ländern sicher auch. Wobei, es zeigen sich ja dann schon auch die Muster, nicht? Die das ja bestätigen, dass nach Bali dann viele gehen, die ein bisschen spiritueller angehaucht sind oder auch viele digitale Nomaden. Das sind ja auch so Hotspots und ist ein eigenes Volk, ja, wo es Überschneidungen gibt zum Spirituellen, aber doch dieser Freiheitsdrang eher das ist, was da anzieht. Aber das ist eben so, wie das Individuum halt ist. Generell würde ich schon sagen, es gibt ein paar so objektive Sachen auch, die nicht nur subjektiv sind. Zum Beispiel, mir ist wirklich aufgefallen, und möge es mir jeder aus Vietnam zum Beispiel oder Kambodscha verzeihen, aber ich habe schon einen Unterschied gemerkt in der Freundlichkeit der Menschen, die in Thailand sehr groß waren und Kambodscha und so, in Vietnam schon fast gar nicht mehr. Also da hat es so Unterschiede gegeben, ohne das jetzt wirklich werden zu wollen, weil mir hat auch Vietnam zum Beispiel extrem gut gefallen und ich konnte auch mit den Menschen dort total gut. Also für mich ist es nicht wichtig, dass immer jeder lächelt, aber für andere ist es wichtig. Und ja, da gibt es schon energetische Unterschiede, finde ich schon, wie die Länder so drauf sind, wie frei die sind, wie sich die fühlen, wie es leben. Ja.
Und Bali ist ja, aber da ist ja der Hinduismus.
Hinduismus, ja. Das ist ja interessanterweise in Indonesien, also in einem muslimischen Staat. Und Malaysia ja auch, ist Kuala Lumpur und hat mir extrem gut gefallen, auch dort. Aber in Bali ist es interessant, dass der Hinduismus, der ist ja ursprünglich aus Java gekommen, also aus der Jakarta, der größte Teil von Indonesien, die Hauptstadt und so ist. Wir sind vor 1000 Jahren erobert worden und da sind dann die hinduistischen Könige nach Bali ausgewandert damals. Und das Interessante ist, dass dort der Hinduismus überlebt hat, der nie von einer anderen Religion, egal welcher, unterdrückt wurde. Also sich frei entfalten weiter durfte und nicht beeinflusst war von anderen Religionen, egal welchen. Und das merkt man. Im Unterschied dazu Indien ist das voll interessant. Die Rolle der Frau zum Beispiel. Die ist in Bali viel freudvoller, so irgendwie sogar noch, bitte verzeiht man das Inder, aber ist sie anders, die Rolle der Frau dort. Und hat eine andere Form von Hinduismus überlebt wie in Indien. Der indische Hinduismus natürlich mit seiner ganzen Spiritualität hat mich spirituell tiefer beeindruckt und tiefer erreicht. Da war der balinesische ein bisschen oberflächlicher und es gibt Götterverehrung und es gilt überhaupt fast alles für die Götter, aber er ist fröhlicher. Ja. So war für mich total schön dort, das so zu erleben auf dieser Ebene, wie es in Bali halt geschehen ist.
Und woher kommt der Hinduismus? Also war der nicht ursprünglich in Indien? Oder?
Ja, der ist von Indien exportiert worden. Aber früher hat man ja auch diese ganzen Halbkontinent oder diese Halbinsel, die da runtergeht von Thailand, dann, das hat man ja früher sogar Hinterindien genannt. Nicht? Vor Indien, Hinterindien. Es war sehr stark, der ganze Subkontinent war sehr stark indisch beeinflusst. Und die sind eben bis Bali gekommen damals. Also eigentlich bis Java. Aber das war die Kultur, die hat sich von Indien natürlich verbreitet. Damals war es genauso wie in Indien. Also vor tausend Jahren hat der Hinduismus in Java halt genauso ausgeschaut wie vor 1000 Jahren in Indien. Man hat dann dort eine unbeeinflusste Richtung genommen mit Bali, während Indien halt, glaube ich, 300 Jahre circa muslimisch erobert war, dann 200 Jahre von den Engländern erobert war, dazwischen noch von, weiß ich nicht, ob nicht irgendwelche Mandschur oder so in China. Also es gab viele äußere Einflüsse, die dann diese hinduistische Kultur unterdrückt haben. Ja. Und die sich dann so frei weiter entfalten konnte.
Ich habe noch ein Thema, ein bisschen, ich würde sagen, ein heißes Thema. Und zwar Natürlich, wie ein Mensch das Leben erlebt, wie er lebt, wie glücklich er ist und alles hängt natürlich hauptsächlich, würde ich auch immer sagen, davon ab, was bei ihm passiert oder durch ihn oder mit ihm vom Inneren her. Aber die äußere Gesellschaft, in der wir leben, die beeinflusst unser Leben ja auch. Also zum Beispiel, ob wir in einer sehr demokratischen, offenen Gesellschaft leben oder in einer Gesellschaft, die so ein bisschen zum Totalitarismus hin tendiert. Wie siehst du das? Wie siehst du da das Verhältnis?
Von einem persönlich zu diesem...
Ja, wie ist das nur ein kleines Randphänomen, wie das Leben durch das gesellschaftlich geprägt ist? Oder hat es doch auch einen sehr viel Einfluss auf das Leben? Oder kommt es darauf an, auf die Situation?
Ja, ich glaube schon, dass es einen riesen Einfluss hat für den normalen Menschen sozusagen. Und wir überhaupt die Möglichkeit haben, nach Freiheit zu dürsten. Ja, da fängt schon an, ob überhaupt die Möglichkeiten gegeben sind. In einer Diktatur sind die weniger gegeben als in einer freieren Gesellschaft. Das ist die eine Seite. Also es hat unmittelbar Einfluss. Das ist bestimmtes Leben, das ganze gesellschaftliche Leben. Und das geht so weit, dass eigentlich auch aus der spirituellen Sicht wiederum, wenn man den Punkt hernimmt, ist so, dass da gibt es so den Spruch, der Erwachte tanzt auch in Ketten. Ja? Das gilt aber halt dann nur für den Erwachten selbst. Und das Mitgefühl will er natürlich nicht, dass die anderen trotzdem in Ketten sind. Weil es ist dann der Mitgefühlspart. Im selber wird es weniger ausmachen. So kann man das sagen. Und daraus entstehen dann schon Tendenzen, wie politisch oder interessiert ist man dann auch aus dieser Sicht als spiritueller, eben allein schon aus Mitgefühl, weil das ursächlich zusammenhängt, wie die Menschen leben können, was für Möglichkeiten das Leben dann haben. Ob man sich dann einmischt oder nicht, ist eine andere Frage. Einmischung kann sein, das unterscheidet dann auch wieder, mischt man sich dort ein, wo man lebt, oder mischt man sich ein auch in Dinge, die ganz weit weg sind, ja. Das ist dann, da hat es so, solche und solche gegeben, ne? So damals zum Beispiel, wie das letztes Jahrhundert war, wie der Zweite Weltkrieg war, hat man das schon an indischen Gurus gesehen. Die einen, denen war das wurscht, für die anderen war das wichtig, weil in Indien war das ja eine große Frage, damals frei zu kommen, von England in dem Fall, weil die Land von England unterdrückt waren. Und das hat viele spirituell mitbewegt und andere hat es wieder überhaupt nicht bewegt. Das heißt, ich würde nicht sagen, dass da Muster drin ist und so ist richtig und so ist falsch, sondern so bei den einen geschieht es, dass man da mehr Anteil hat dran und andere sagen, ja, lass die Welt Welt sein, kommt in meinen Ashram und wir schauen da, dass wir alle ein friedvolles Leben leben oder auch alle erwacht werden oder auch nicht. Und man schottet sich davon ab. Und ich finde, beides ist okay. Also es darf so und so sein. Und gerade bei der spirituellen Suche für einen Suchenden ist aus meiner Sicht, wenn er wirklich sich finden möchte, dann ist eher wichtig, da wirklich eine Zeit zu haben, der Abkehr von der Welt und sich davon außer es berührt einen persönlich, logisch, ne? Dann geht es darum, das zu fühlen. Aber ansonsten eher in sich zu kehren und das in sich zu finden. Und dann schauen, wenn das gefunden wurde oder auch nicht, was mache ich dann mit dem, was in der Welt geschieht. Also da gibt es immer so verschiedene Phasen. Man hat es ja schon gesehen, die Geschichte mit Ramana und Papaji. Ich glaube, Papaji hat Ramana gesagt, ja, ich möchte bei dir bleiben und gleichzeitig hat seine Familie, war nur in dieser Teilungssituation zwischen Pakistan und Indien, war seine Familie in Pakistan und er wollte bei Ramana bleiben und hat zu Ramana gesagt, ich will aber bei dir bleiben und meditieren und mich selbst halt voll realisieren etc. Und da hatte er es sogar schon, glaube ich, realisiert und Ramana hat dann gesagt, nee, du holst jetzt deine Familie aus Pakistan raus, das ist genauso Gott, auch das ist Gott und ja, und sowieso Mitgefühl und hat Papaji weggeschickt nach Pakistan, dass er seine Familie dort rausholt. Also ich glaube Frau und Kinder und Eltern oder was weiß ich, was da alles war. Und es ist ihm gelungen, durch die ganzen Kriegswirren hindurchzukommen, die rauszuholen und alle zu retten sozusagen und nach Indien zu bringen. Und ich glaube, er hat dann Ramana nie mehr gesehen oder höchstens einmal. Er ist ja dann bald drauf schon gestorben. Also es gibt so viele Für und Wider, je nachdem, wo er gerade auch im spirituellen Weg steht. Gibt es Phasen, wo man die Welt vielleicht negieren sollte und sich ganz auf sich konzentriert. Oder wenn oder auf die Gefühle, die eben durch die Welt ausgelöst werden, das ist ja ein großes eben ein Weckruf, auch diese Gefühle zu fühlen. Und da darf ein Mitgefühl da sein für irgendwas, was tausende Kilometer weg geschieht, wenn da Menschen was Schreckliches geschieht. Auch das in dem Augenblick, wo ich es erfahre, kommt dann das zu mir als Information. Und dann darf auch das Mitgefühl auslösen und da sein und gefühlt werden. Und das ist ja fast ein kollektives, ja, geteiltes Leid ist halbes Leid. Dieses Mitfühlen, dieses Fühlen einem selbst nimmt wirklich Leid aus der Welt raus. Also das darf auch wiederum sein. Und auch da bleibt man ja auch bei sich, weil man es ja in sich fühlt, diese Gefühle, die da ausgelöst werden. Also auch das ist ja nicht wirklich ein Entweder-Oder, sondern etwas, was wo beides zugleich geschieht. Sowohl das Wahrnehmen in mir, wie reagiert der Körper auf diese Dinge, aber eben nicht im Außen das, sondern in mir wahrzunehmen. Zu spüren, was macht das mit mir, welche Gefühle werden ausgelöst. Oder wenn es möglich ist, auch tätig zu werden, vor allem wenn es im eigenen Land ist. So.
Es kommt ja auch immer darauf an, wie weit, sagen wir, die Restriktionen kommen, die in einer Gesellschaft sind. Absolut. Wenn dann von den Mächtigen in der Gesellschaft heißt, ja, Ashram zurückziehen, nee, das gibt's nicht mehr, das passt nicht in unser Narrativ, dann geht's halt, dann geht halt dieses, was du gerade beschrieben hast, nur noch persönlich in kleinen Rahmen oder für sich selber. Ne?
Das wäre dann, da gibt's dann möglich, entweder verlagert es sich in den Untergrund, ja, und dann kann man trotzdem vernetzt bleiben, gerade in der heutigen Zeit gibt es ja viele Möglichkeiten, vernetzt zu bleiben, auch unterhalb der Oberfläche. Und das war auch früher schon so, halt dann auf andere Art und Weise. Oder man flüchtet, oder man geht in Widerstand. Und alle drei Dinge sind okay. Das hat man auch wiederum ein schönes Beispiel, jetzt habe ich schon zweimal erwähnt, glaube ich, in Aurobindo. Der Aurobindo, der war, bevor er Guru war oder bevor er erwacht war, das heißt, der irgendwo in Nordindien, ich weiß jetzt nicht wo, aber gegen so Lucknow, Varanasi da oben, in die 80er Jahre des 19. Jahrhunderts, saß der im Knast, weil er Bombe gezündet hat. Gegen das Regime, gegen die Engländer. Damals ging es gegen die Engländer, die Inder unterdrückt haben. Der war ein Bombenattentäter, regelrecht, und wurde dann zu einem der größten Weisheitslehrer, die es je gegeben hat. Also, da gibt's kein richtig und kein falsch. Also, wenn sowas geschieht, ist alles möglich. Flucht, Untergrund oder Widerstand.
Aber was du sagst, vernetzen, ist das nicht gerade heute schwieriger, weil ja alles so überwacht wird?
Nee, ich glaube, früher war es gar nicht erst möglich. Da war ja noch mehr Überwachung. Ich habe Gott sei Dank jetzt nie einen Staat wie DDR oder so erlebt, oder wo man schon leise sein musste, was man in den Raum spricht, weil vielleicht könnte man von außen abgehört werden oder irgendwer hört mit. Solche Phasen hat es ja auch gegeben. Aber gerade jetzt durch die Technik, ja, gibt es ja schon, was weiß ich, Messenger, die dann nicht so gut überwacht werden können. Muss mal schauen, oder? Die andere Seite ist, meiner Sicht ist halt trotzdem alles Gott. Also auch die Überwachenden sind Gott und ich selbst, und der Überwachte ist Gott, und also da ist ja keine Grenze, da ist ja niemand außerhalb. Und dann ist die Frage, ja, was lässt Gott in Form des Überwachers durchgehen, oder wo lässt er den wegblicken, oder wo spielt Gott dann so mit, dass er auf der Seite der Überwachten ist, dass die Überwachenden das gar nicht bemerken. Also umso mehr Bewusstsein und Spiritualität dabei ist, und sagen wir es einmal so, umso näher man Gott ist, umso mehr hat man da einen Verbündeten, egal auf welcher Seite man steht, und kann da hoffen und vertrauen. Also da ist dann wieder diese Hoffnung und das Vertrauen wichtig, dass man halt, dass trotzdem alles so geschieht, wie es geschehen soll. Wenn es dann doch geschieht, dass ich erwischt werde bei irgendeinem Kommunikationsversuch mit irgendwas, ja, dann ist es halt so. Dann ist es eine Art Märtyrertum, im schlimmsten Fall, für einen persönlich, aber es ist halt so. Aber, also, wenn es wirklich so weit ginge, dass da so ein kompletter Polizeistaat oder so, ich wüsste selber nicht, wie ich machen würde. Würde flüchten, würde im Untergrund sein, würde Widerstand wahrscheinlich in meinem Alter weniger, keine Ahnung, ich wüsste selber nicht. Es müsste geschehen, nicht, um zu sehen, wie dieser Organismus da reagiert.
Aber dass alles Gott ist, alles das eine ist, was ja ohne Frage ist für uns spirituell Interessierte oder Orientierte, das rechtfertigt ja nicht, dass ich, sag mal, einfach sage, ja, in meiner Rolle erlebe ich das so, aber das juckt mich alles nicht. Also wenn der Impuls da ist.
Ja, wenn dieser Impuls da ist, ist dieser Impuls ja auch Gott.
Genau.
Ja, so. Ja. Also es ist, das ist so. Also das rechtfertigt das nicht. Das ist eher das Gegenteil. Wenn alles Gott ist, rechtfertigt das auch den Widerstand. Also auch das.
Ich habe mich in letzter Zeit auch schon mal so ein bisschen mit dem Begriff der Demokratie beschäftigt, also wo der herkommt, zum Beispiel von den Griechen, wo mal eine Demokratie gelebt wurde, zwar auch nur unter den Voraussetzungen, wie es halt damals war, nämlich dass frei waren, richtig mitzuspielen in der Demokratie waren nur die Männer und nicht die Frauen und nicht die Sklaven, aber das war halt damals so, aber eben da bei denen, die mitspielen durften, war es zeitweise eine echte Demokratie, in dem Sinne, dass der Einzelne wirklich alle Gesetze, denen er sich unterordnen musste, die konnte er auch selber mitbestimmen, ne? Und auch immer wieder quasi überprüfen, dass diese Gesetze eingehalten wurden. Mhm. Ja, wie siehst du den Begriff der Demokratie? Ist das ein positiver Begriff oder Konzeption oder ja?
Nein, früher habe ich manchmal gesagt, eigentlich bin ich für die Monarchie, solange ich König bin. sonst sehe ich natürlich den Begriff Demokratie positiv, aber ich sehe auch, dass er einer Veränderung unterliegt. Also ich sehe diese Evolution, die geschieht auch im Begriff Demokratie. Auch da ist Weiterentwicklung, zum Beispiel, was ja technisch möglich ist mit mehr direkter Demokratie, wäre ja heutzutage technisch viel mehr möglich. Und nehme ich auch an, dass irgendwann geschehen wird, entweder als Experiment, und dann wird es entweder scheitern oder gelingen. Und ich denke schon, in diesem Weg dorthin evoluiert auch das. Das heißt aber nicht, dass es jetzt bergauf geht, auch mit der Demokratie, dass sie besser werden würde oder irgend sowas, sondern sowas geschieht in Wellen. Ja? Evolution geschieht immer in Wellen. Da erreicht man was, dann gibt es einen Rückschlag, die Gegenseite schlägt zurück, das Imperium schlägt zurück, ne? So quasi. und dann kommen wieder neue Jedi-Ritter und treiben dann die nächste Welle höher und so entsteht Evolution, so passiert es. Und das ist ein bisschen auch wie Yin und Yang. Ich sehe das auch nicht so absolut, als wäre es nur ein System richtig zum richtigen, zum jeden Zeitpunkt. Es gibt Zeitpunkte, da ist Demokratie in vielleicht sogar noch in viel extremerer Form wie heute, aber wie sie heute schon vorstellbar ist, nämlich direkte Demokratie, am besten, und daher am besten, ja, wenn man wirklich übers Handy oder sonst was jeder abstimmen könnte über alle Gesetze, wenn man so will. Und es gibt Zeiten, wo vielleicht was anderes wichtig ist, weil es um größere Themen geht und da sehe ich schon die Sinnhaftigkeit von anderen Systemen, die zeitweilig auch sinnvoll sein können, wo quasi jemand die Führung übernimmt oder wo man Entscheidungen trifft, die mehr eine gewisse Intelligenz trifft, die dann angezweifelt werden, aber die dann am Ende trotzdem richtig waren. Das ist so das Problem mit guter König, schlechter König. Ne? Beim König hat man das Problem, dass der nicht nur 4 Jahre regiert, sondern 30 Jahre. Und früher hatten die Leute das Glück, dass sie entweder an 30 Jahren einen guten König hatten, und wenn sie Pech hatten, hatten sie aber 30 Jahre einen richtig krassen, bescheuerten König, der voll unterdrückt hat und für alle der schlechteste war. Und die Geschichte hat aber gezeigt, und die kann man da sich da zur Hilfe nehmen, die Geschichte hat gezeigt, dass die schlechten Könige überwogen haben, bei Weitem. Also ein guter König war ein Ausnahmefall. Und darum ist Demokratie an sich die beste Regierungsform. Und das wird sich weiterentwickeln, egal wie. Und da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich persönlich, ich hasse es für mich selbst, meine Stimme, das ist dass ich halt wirklich jede Perspektive einnehmen kann. Ich kann wirklich fast da jede Perspektive der verschiedenen politischen Parteien annehmen. Ich kann in jeder etwas Positives finden. Und am liebsten wäre, und darum ist das für mich krass, wenn man sich für eine entscheiden muss, bei einer Wahl. Am liebsten hätte ich 100%, die ich vergeben kann und sage dann 20% von mir für das, 50% für das, für die nur 5, die finde ich nicht toll, für vielleicht irgendwelche gar nichts, ja, so meine Stimme aufteilen könnte. Sowas wäre, würde viel mehr, aus diesem, es würde uns Menschen auch aus diesem Entweder-Oder und aus dieser Radikalität rausbringen. Ich bin jetzt radikal links, ich bin jetzt radikal rechts oder radikal Mitte oder sonst was, sondern wirklich, dass man pragmatisch denken kann, okay, die haben auch recht und da gebe ich so viel, aber das ist mir jetzt wichtiger. Solche Systeme würde ich viel, viel lebendiger halten und wirklich lebendig abbildend. Das wäre dann der nächste Schritt, wenn man dann direkte Demokratie hat, dass wir auch unsere Stimme aufteilen könnten. Ja, weil sonst sind wir eigentlich nichts anderes wie in Amerika, was ja noch eine schlechtere Demokratie als bei uns ist, wo dann irgendwelche Wahlmänner sind und der Winner takes it all. Und wenn jetzt da bei einem Land 51% für den sind und 49% für den, kriegt trotzdem der, der 51% gehabt hat, alle Wahlmänner stimmen und bei einem anderen Bundesstaat, wo 90% für den sind und 10%, ist es genauso. Das ist ein komisches System. Da gibt es dann Wahlen, wo der eine eigentlich mehr Prozente von den Wählerstimmen kriegt hat und trotzdem verliert und umgekehrt. Das heißt, ein blödes, ist klar, aber klar, Amerika ist eine der ältesten Demokratien. Jetzt haben sie nicht so viel, jetzt sind sie noch altmodisch, nicht? Jetzt sind es 250 Jahre alte Demokratie und hat sich nicht erneuert. Ja, und diese Erneuerung, die ist wichtig in Zukunft, dass das halt evoluieren kann. Und dass sie direkte Demokratie als nächsten Schritt und als übernächsten Schritt dann auch noch, dass man seine Stimme aufteilen kann. Und sagen kann, okay, was weiß ich, mein Herz ist links, mein Vernunft ist rechts oder umgekehrt. Egal, und man sich das natürlich aufteilen kann.
Aber das wäre ja technisch alles leicht
möglich. Das wäre jederzeit jetzt schon möglich, absolut. Ja. Ja. Es muss nur der Wille da sein. Da hat man aber die Träger immer vom momentanen System, die jetzt, egal in welchem Staat, egal in welchem System, der an der Macht ist, will sie nicht abgeben. Weil er glaubt, er ist zu Recht an der Macht. Im besten Fall glaubt es vielleicht aus Idealismus, im schlechteren Fall aus Egoismus. Er glaubt ja, ist es legitim, an der Macht zu sein und glaubt an die eigenen Ideen und jeder, der an der Macht ist, will sie nicht hergeben. Das heißt, jedes System hat in sich dieses Systemerhaltende drinnen, dass sie nichts ändern wollen, so damit sie selber an der Macht bleiben können. Und das ist die Schwierigkeit. Und darum ist das Ganze so träge, bis dass sie dann wirklich was ändert. Das dauert dann oft eine ganze Generation, dass dann die Nächsten, die schon die Enkel dann herkommen und sagen, nee, bitte, so bescheuert sind wir heute nicht mehr, jetzt machen wir es anders.
Hat das mit der menschlichen Psyche zu tun, dass man so an Macht klebt?
Wahrscheinlich auch. Ich glaube, es sind unterschiedliche Dinge. Wie gesagt, das sind diese zwei Extreme. Das eine Extrem wäre der totale Idealismus. Ich glaube wirklich an das, was ich glaube, ist das Beste für alle. Und da ist dann natürlich wieder was Faschistoides dabei. Wenn jetzt einer glaubt, er weiß, oder eine Gruppe glaubt, was das Beste für alle ist, ist das immer ein Problem. Bei den Religionen, in der Politik, das ist immer ein Problem. Aber die glauben es ja wenigstens. Und dann gibt es die andere Extrem, wo es wirklich purer Egoismus ist, pures Machtgehabe. Es geht nur um Geld, um Besitz, um Macht. Das ist, und beides vermischt sich. Und das kann jetzt mal dort sein, mal dort. Das eine macht es aber nicht besser als das andere. Ja. Bei dem einen kann man sagen, wo es nur um Macht und so geht, Hauptsache er kriegt sein Geld, Hauptsache er kriegt seine Macht, aber vielleicht ist er dann doch, der ist wenigstens korrumpierbar. Dann kann man vielleicht nur irgendwo in eine Richtung drängen, wo es dann für andere auch sinnvoll sein kann. Und die anderen, die sind ja nicht korrumpierbar. Die sind vielleicht noch die Schlimmeren, weil die machen das als Idealismus und glauben, ihr Idealismus ist der, der das Beste für alle ist.
Und wie man das Ganze erlebt jetzt, hängt dann auch wieder individuell von einem ab. Also der eine sagt, heutzutage ist es so eben, dass alle nur egoistisch sind und der andere sieht aber das Gleiche, lebt in der gleichen Gesellschaft zur gleichen Zeit und sieht es aber anders. Ne?
Ja, es sind ja auch die Blasen, in denen jeder drin ist, die Informationsblasen. In welcher Blase bin ich drin, was nehme ich wahr, von wo kriege ich meine Informationen oder bin ich überhaupt bemüht, Informationen zu bekommen, was los ist, interessiert mich das überhaupt oder geht dann eh alles sonst wo vorbei. Da gibt es alle Spielweisen, das ist klar. Ja. Das ist auch, nicht viele Menschen machen das, aber zum Beispiel mein Vater hat das schon gemacht. Als Kind habe ich immer gesehen, der hat sich jeden Tag 3 Zeitungen gekauft und am Wochenende 5. Am Wochenende hat er es meistens gar nicht gekauft, aber trotzdem fünf mindestens gelesen. Und sie waren dann so richtig von linksextrem bis rechtsextrem, wenn es damals nicht so gehen war. Viele von links bis rechts das ganze Spektrum abgeht, auch von Kapitalismus und Sozialismus, so von jeder Seite. Und dann hat er gewusst, okay, jetzt kann man sich eine Meinung bilden, wenn er alle deren Standpunkt gehört hat. Und wichtig ist, einen Standpunkt zu hören, wenigstens von denen, die ihr wirklich das sagen. Und nicht das zu hören, was A über B sagt und B über A sagt, weil das ist natürlich immer verfälscht und aus eigenem Blickwinkel völlig abgefälscht. Und, sondern wirklich zu hören, was sagt der wirklich, was sagt der wirklich, was sagt der wirklich. Und dann kann man sagen, okay, das finde ich gut, das finde ich schlecht.
Wie ist es bei dir? Wie informierst du dich?
Bei mir ist hauptsächlich, also wenn, dann übers Internet. Also bei mir ist schon seit 20 Jahren, also Nachrichten schaue ich überhaupt nicht. Ich glaube, ich habe wirklich in den letzten Nachrichten in die 90er Jahre geschaut, das schaue ich nicht. Also im Fernsehen sowieso. Aber generell nicht. Ich bin ja kein Fernseher, sondern wenn, dann habe ich eine Phase jetzt gehabt lang von Streamen. Aber das tue ich derzeit auch nicht so. Und Zeitungen lese ich auch nicht, sondern bei mir ist es Internet.
Okay, ich guck nochmal. Kannst du mal was zu Dankbarkeit sagen? Also ich habe da die Erfahrung, dass viele Menschen Dankbarkeit zu spüren, ist nahe dabei, Liebe zu spüren und Liebe zu sein. Und andere sagen wieder, kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Zum Beispiel kenne ich einen Non-Dualitätssprecher, der quasi alles verneint und der sagt auch, ich mit Dankbarkeit kann ich gar nichts anfangen. Wie ist es bei dir?
Ich kann nichts anfangen, wenn man mit Dankbarkeit nichts anfangen kann. Es ist für mich ja, man kann es mit Liebe ein bisschen in die Nähe rücken, also vom Gefühl her, aber eher ist es schon ein Ausdruck von Liebe. Dankbar ist man ja meistens auch. Es ist schon wie ein Ausdruck der Liebe auch. Ja, aber es kommt darauf an, wie man jetzt Dankbarkeit versteht, wo man es auf der persönlichen Ebene versteht. Das kann ich auch zwar, aber tue ich weniger. Ich verstehe es vor allem auf der spirituellen Ebene. Also ich bin bei allem, was geschieht, halt dann dem Göttlichen an sich dankbar. Also dem Ganzen dankbar. Also das ist wie, ja, diese Dankbarkeit dem Ganzen gegenüber, der Göttlichkeit gegenüber. Allein diese Dankbarkeit sein zu dürfen, ich meine, natürlich weiß ich, dass das selbst gegeben ist und dass die Quelle auch ich bin, aber trotzdem lebt es sich als scheinbares Individuum am schönsten, wenn man das alle als Geschenk annimmt. Und Geschenken gegenüber ist man dankbar.
Und da ist Bewertung, also zum Beispiel, das ist jetzt für mich günstig und ungünstig, die ist noch da oder gar nicht, oder selbst das, was im Moment als ungünstig erscheint, wird in Dankbarkeit angenommen?
Also das erste ja, also Bewertung, das kann ganz klar sagen, was ich als angenehm oder schön oder günstig wahrnehme, durchaus auch auf sogenannter persönlicher Ebene, und sich darüber freuen und darüber dankbar zu sein. Also das auch nicht als selbstverständlich zu nehmen, weil ich erlebe extrem viele Wunder. Für mich sind es ja wirklich Wunder, die da erlebt werden und erfahren werden. Und gerade da ist dann die Dankbarkeit. Und umso mehr dankbar, die Erfahrung habe ich schon gemacht, umso mehr ich in diesem Spiel, ist ja auch nur ein Spiel, natürlich ist alles scheinbar quasi wie ein Traum, aber dieses Spiel, etwas zu bekommen, beschenkt zu werden und dafür dankbar zu sein, das ist auch ein lohnendes Spiel, also die Dankbarkeit. Das Universum, das ist ein bisschen so, das Universum freut einen, wenn die Geschenke angenommen werden und sich jemand darüber freut, jemand unter Hof kommen, das löst dann wirklich so einen Zirkel aus, umso mehr Dankbarkeit, umso mehr kommt auch. Also, das ist eigentlich töricht da nicht, dankbar zu sein. Aber beim zweiten, was war das zweite? Auch, ja, auch die anderen Sachen, die ungünstigen, dankbar anzunehmen, nee, das ist bei mir nicht. Also das kenne ich, ich war auch einmal so in so einem Stand, aber das ist ja so interessant, wenn man sich das Wort Hingabe zum Beispiel hernimmt, dann steckt in Hingabe geben, nicht nehmen. Hingabe heißt nicht, dass man alles hinnimmt. Also man gibt sich hin, man gibt sich selbst hin, aber man muss nicht alles hinnehmen.
Ja, nicht hinnehmen heißt ja eben Nein sagen oder aus der Situation ausweichen, richtig, weggehen. Oder,
genau, das darf ja sein. Und das musste gerade, das musste auch dieser Organismus sozusagen danach wieder lernen, dass auch das okay ist. Weil auch der hat am Anfang Hingabe verwechselt damit, man muss alles erdulden und ertragen. Aber das ist nicht der Fall. Man darf auch Nein sagen. Man darf auch Nein sagen, man darf abgrenzen, man darf sagen, das will ich nicht. Wenn es geht, wenn es nicht geht, wenn was mit einer Wucht kommt, also es gibt auch die Situationen, nee, du, das kriegst jetzt nimm. Das gibt's auch, aber sehr selten ist das. Wenn man wirklich in einem Fluss ist, der völlig natürlich ist, wo man im Inneren ist, ist diese Hingabe an sich selbst, was fühlt sich gut an, was fühlt sich nicht gut an. Und diese Differenzierung, die darf man machen. Das macht uns zu Individuen, wo jeder anders ist und jeder andere Vorlieben hat. Das darf sein. Das Leben darf wirklich so voll und füllig und im Überfluss sein, dass man sagt, okay, das nehme ich dankbar an und da sage ich, nee, danke, heute nicht. Vielleicht morgen.
Ja, auch, also ein volles Ja für alle Neins.
Genau, richtig, genau.
Ja. Hättest du eine Frage? Nein. Gibt's noch ein Thema, über das du sprechen möchtest? Möchtest du auf Veranstaltungen hinweisen?
Ah, ja, gern. Im Herbst, apropos, da habe ich von erst einen Banner bekommen, den schicke ich dann dazu, gibt es ein Event im Oktober, ist das? Oder November? Im November. Okay. Vom 7. bis 10. November mache ich ein Retreat in Bayern. In einem Retreat-Center mit Satsang, Shaktipat, Tanzen, Meditation, Pratyahara. Ja, das ist das Retreat. Und ansonsten bin ich zwar demnächst auf mehrere Festivals unterwegs in Deutschland, aber die sind alle schon ausgebucht, was ich weiß. Tantra Festival und Qigong United sind aber alle Karten schon weg. Nochmal.
Ja. Ja, bei den Nicht-Dualität-Tagen.
Nicht-Dualitätstage, yes,
ja, das ist nicht ausgebucht in dem Sinne, weil man muss sich ja gar nicht für die Veranstaltung anmelden, sondern nur für dort zu wohnen muss man sich anmelden.
Genau. Okay.
Und sonst können die Leute das auch spontan entscheiden und kommen.
Ja, genau, das sind Anfang Oktober in Schellenberg,
genau,
in Österreich, die Nicht-Dualitätstage, da bin ich diesmal dabei. Also da muss man das wohnen, rechtzeitig anmelden.
Ja. Frankfurt und Allgäu, eventuell.
Frankfurt und Allgäu. In Frankfurt. Ich vergesse meine eigenen Events. Ne? Das ist die jetzt dritte. Die geht nicht nur in die Vergangenheit, dass man alles vergisst, so alle spirituellen Alzheimer, sondern in die Zukunft. Ja, das ist, was nicht jetzt ist. Genau, in Frankfurt bin ich demnächst.
22. Juni und 23. Juni.
21. und 22. Juni, Nähe Frankfurt. Da kommt demnächst was auf meine Website, ist noch nicht. 22, 23. Und was war Allgäu? Allgäu ist offen. Ja, ja, eventuell Anfang August. Ich glaube eher nicht. Ja, glaube eher nicht. Und Einzelsitzungen gebe ich auch wieder. Online.
Online.
Online Einzelsitzungen.
Über Zoom oder?
Über Zoom oder Skype, wenn wer will. Oder ging ja auch über WhatsApp-Video, wie wer will. Aber über Zoom am liebsten. Mhm.
Und da hast du auch die Erfahrung, dass das sehr wirkt oder angenommen wird. Und, ja.
Ja, ziemlich. Also da geht wirklich fast bis zu Shaktipat sogar über diesen Weg. Aber mache ich jetzt nicht offiziell oder so, aber im Prinzip ist das auch nicht anders. Letztlich ist alles Shaktipat, auch Satsang Shaktipat im Prinzip ist immer dabei.
Und mit welchem Problem die Menschen kommen, spielt keine Rolle?
Völlig egal. Es kann völlig menschliche Beziehungsprobleme, Jobprobleme, also ich kann keine Jobs vermitteln, Aber ich kann vermitteln, dass es egal ist oder dass dann der Richtige kommt oder das Vertrauen entsteht, sich dahin zu geben und seinem eigenen Gefühl zu folgen und eben auch Nein zu sagen zu dem, was ist, wenn es nicht mehr passt.
Und es muss auch gar kein Problem sein für eine Einzelsitzung.
Genau, gar nichts.
Es kann auch einfach austauschen
sein.
Ja. Ja, dann danke ich dir jetzt für den Austausch bzw. deine Antworten. Mhm. Ja.
Freut mich, hat mich gefreut.
Bin ich richtig dankbar.
Ich bin auch dankbar, dass du gekommen bist. Und das ist schön.
Ja.
Und das Interview geben durfte.
Okay. Danke.